HR IT Talk, wo HR auf Technologie trifft. Mit Sabrina Aschenbrenner und Jörg Ehrlich.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HR IT Talk. Heute mit einem Thema, das, denke ich, in den nächsten Jahren wohl jedes HR-Team beschäftigen wird, nämlich die Entgelttransparenzrichtlinie.
Genau, ja. Und das ist ein Thema, das tatsächlich weit über eine neue gesetzliche Vorgabe hinausgeht. Es stellt eigentlich die Frage, wie transparent wollen oder müssen Unternehmen künftig beim Thema Gehalt sein?
Und bei der Vorbereitung auf die Folge ist mir eine witzige Anekdote eingefallen, beziehungsweise hatte ich schon ganz vergessen. Das war schon vor Jahren mal auf einem Führungskräftetraining und da waren auch andere junge Führungskräfte. Das war damals irgendein lokaler Küchenbauer. Da war es tatsächlich im Arbeitsvertrag geregelt, dass Mitarbeiter nicht über ihr Gehalt sprechen dürfen. Und auch die Führungskräfte selbst wussten teilweise gar nicht, was die eigenen Mitarbeiter verdienen.
Das ist tatsächlich wirklich ein sehr extremes Beispiel, würde ich sagen. Es gibt aber auch die extreme andere Seite. Unternehmen zum Beispiel wie Buffer, weiß ich nicht, ob unsere Zuhörer und Zuhörerinnen es kennen, aber es ist ein US-SaaS-Unternehmen im Bereich Social Media. Und die veröffentlichen wirklich die Gehälter aller ihrer Mitarbeitenden bis hin zur Geschäftsführung. Finde ich sehr spannend. Und andere experimentieren sogar damit, dass man allen das gleiche Gehalt zahlt oder dass Mitarbeitende sogar ihr Gehalt selbst festlegen können.
Ja, davon habe ich auch schon gehört. Da gibt es echt verrückte Beispiele. Aber so weit geht die EU-Entgelttransparenzrichtlinie natürlich dann doch nicht. Geht ja nicht darum, dass morgen jeder das Gehalt seines Kollegen oder seiner Kollegin kennt, sondern vielmehr sollen Gehälter ja nachvollziehbar werden und Unternehmen sollen ja objektive Kriterien schaffen, warum jemand eben mehr oder weniger verdient.
Ja, total. Und das ist gerade in Deutschland ja auch sehr spannend, weil bei uns gilt ja oft immer noch so der Satz, über Geld spricht man nicht oder eigentlich nicht. Und ja, in anderen Ländern wird dann oft deutlich offener und kommunikativer mit dem Thema umgegangen. Also könnte diese Richtlinie einfach Prozesse verändern und also nicht nur Prozesse verändern, sondern im Endeffekt langfristig auch unsere ganze Unternehmenskultur verändern.
Genau, also eigentlich sehr spannend, denn der Hintergrund der Richtlinie ist ja sehr konkrete, ungerechtfertigte Gehaltsunterschiede, meistens ja zwischen Frauen und Männern, sichtbar zu machen und dann eben auch langfristig zu beseitigen. Und dazu braucht es eben mehr Transparenz und eben auch nachvollziehbare Vergütungssysteme.
Und diese Anforderungen sind ja dann nicht nur eine fachliche oder rechtliche Herausforderung, sondern am Ende müssen sie ja auch in den HR-Systemen sichtbar sein und umgesetzt werden. Und da geht es eben von der Stellenausschreibung über die Jobarchitekturen und Vergütungsstrukturen bis hin zu den Auswertungen und zum Reporting.
Und deshalb haben wir uns gedacht, wir wollen uns ganz bewusst einmal anschauen, was diese EU-Entgelttransparenzrichtlinie eben im Kontext von SAP SuccessFactors bedeutet. Sprich, welche Möglichkeiten bietet die Lösung heute schon? Womit kann man vielleicht als Unternehmen schon starten? Und vielleicht auch, was geht aktuell noch nicht, aber was ist in Planung, einfach da ins Gespräch zu kommen.
Und dafür haben wir heute unsere beiden Kolleginnen, Anni Kunz und Sandra Augustin dabei, die ja tagtäglich in SAP SuccessFactors beraten. Ja, und wir vier nehmen euch heute mit auf unsere P78 Pay Transparency Journey, Schritt für Schritt entlang der SAP SuccessFactors Module. Wir sagen euch, was ihr heute schon tun könnt, was so das Minimum ist und was am Ende die Reise auch noch angenehmer macht. Bevor wir gleich ins Thema einsteigen, Anni und Sandra, würde ich euch bitten, dass ihr euch einfach mal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen kurz vorstellt. Anni, magst du vielleicht starten?
Ja, gerne. Hi, ich bin Anni und seit 2012 als SAP SuccessFactors Beraterin tätig. In meinen Projekten, da konzentriere ich mich ganz stark auf die Transformation und Implementierung von Vergütungsprozessen. Ich lebe mit meiner Familie im Norden Münchens und ich habe als Compensation-Beraterin, Frau und Mutter natürlich ein großes Dreifachinteresse an Pay Transparency und Fairness.
Absolut, das können wir uns vorstellen. Sandra, magst du dann auch noch kurz eine kleine Vorstellungsrunde für dich machen?
Sehr gerne, Sabrina. Freue mich auf jeden Fall, heute hier zu sein. Ich bin die Sandra als SAP SuccessFactors Beraterin. Bei P78 dreht sich bei mir alles um Talentmanagement, von den Modulen Performance und Goals über Succession hin bis zu Talent Development. Daneben beschäftige ich mich leidenschaftlich auch mit dem Thema Reporting und People Analytics, auch ganz neu. People Intelligence, also KI-gestützte Insights, kommen wir auch später noch dazu, in und auch außerhalb von SuccessFactors. Das Thema Entgelttransparenz ist für mich im HR-IT-Kontext besonders spannend, weil die HR-Systeme wie auch SAP SuccessFactors genau die Grundlage für die datenbasierte und transparente Vergütungsentscheidung dann schaffen und Unternehmen dabei halt dann unterstützen können, faire Prozesse zu etablieren.
Super, danke ihr zwei, danke für die Vorstellung und danke auch, dass ihr zusammen mit uns heute den Podcast macht, uns hier ein bisschen aufschlaut. Und vielleicht die erste Frage an dich, Anni. Kannst du uns und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich einmal auf den aktuellen Stand bringen? Wo stehen wir rechtlich heute und was bedeutet das jetzt ganz konkret für Unternehmen in Deutschland?
Deutschland hat die Umsetzungsfrist der EU-Entgelttransparenzrichtlinie zum 7. Juni ja verpasst. Die Bundesregierung plant jetzt die bürokratiearme Umsetzung erst in den Monaten danach. Also voraussichtlich Anfang 2027 können wir damit rechnen. Das heißt aber auch, dass die EU-Richtlinie bereits jetzt unmittelbare rechtliche Wirkung für bestimmte Bereiche und Unternehmen hat. Weil diese Frist abgelaufen ist, können Beschäftigte gegen öffentliche Arbeitgeber unter bestimmten Voraussetzungen direkt aus der EU-Richtlinie herleiten. Und für den privaten Bereich gilt, Gerichte müssen nationales Recht bereits im Sinne der Richtlinie auslegen. Das betrifft zum Beispiel konkret, dass Arbeitgeber ab 100 Beschäftigten künftig regelmäßig Berichte über geschlechtsspezifische Entgeltunterschiede erstellen müssen und auch die erweiterte Auskunfts- und Transparenzansprüche, die Beschäftigte jetzt haben und die Verpflichtung zur Angabe von Gehaltsspannen im Bewerbungsprozess. Und Arbeitgeberinnen können bei nicht objektiv erklärbaren geschlechtsbezogenen Lohnunterschieden zu Nachzahlungen, Schadensersatz und Korrekturmaßnahmen verpflichtet werden.
Vielleicht, Sandra, kannst du auch uns noch einmal konkret erklären, was müssen Unternehmen künftig konkret erklären können und wo entstehen heute schon die größten Lücken?
Also die Unternehmen müssen künftig deutlich transparenter erklären können, wie Gehälter zustande kommen. Konkret bedeutet das, dass sie nachvollziehbar darlegen müssen, nach welchen objektiven und geschlechtsneutralen Kriterien Vergütungen, Gehaltsentwicklung, Karrierechancen festgelegt werden oder auch wurden. Oder auch die Frage, warum bestehen Unterschiede zwischen vergleichbaren Positionen. Die größten Lücken aktuell heute bestehen meistens in der fehlenden Transparenz und auch in der Datenqualität. Da Vergütungen historisch gewachsen sind, oder vielleicht auch nicht sauber dokumentiert wurden. Das bedeutet zum Beispiel, es gibt fehlende oder uneinheitliche Stellenbewertungen, keine belastbare Jobarchitektur, unsaubere Gehaltsbänder, fehlende Grading-Modelle, ebenfalls auch ganz oft individuelle Ausnahmen pro Mitarbeitenden oder schwammige Leistungsbeurteilungen ohne schriftliche Grundlage. Auch zuletzt auch Datenlücken zwischen HR und Führungskräften. Zudem ist die Verknüpfung von Stellenarchitekturen und Vergütungssystemen wie auch Reporting häufig auch noch nicht ausreichend in den Unternehmen etabliert. Und genau deswegen spielt hier die HR-Technologie eine wichtige Rolle, weil die Unternehmen brauchen zukünftig belastbare Daten, klare Prozesse und auch aussagekräftige Analysen, um die Transparenz dann herzustellen und dann auch sauber nachweisen zu können.
Ja, danke für die Einordnung. Wenn ich so auf meine Kunden schaue und Projekte, wo ich unterwegs bin, ist ja nur eine subjektive Wahrnehmung, aber habe ich so das Gefühl, dass Unternehmen beschäftigen sich schon allgemein damit, auch im Kontext SuccessFactors, aber spielen auch ein bisschen auf Zeit, im Sinne, ist ja noch irgendwie weit weg, also da ist jetzt nicht so richtig für meine Begriffe der Drive drin. Da vielleicht, Anni, an dich die Frage, ob du auch diese Wahrnehmung hast, beziehungsweise wann es dann wirklich zu spät ist für Unternehmen?
Ja, wie anfangs gesagt, für einige Unternehmen bereits jetzt, aber viele unserer Kunden, die diskutieren natürlich spätestens jetzt zur Umsetzung der Richtlinie und machen da auch Fortschritte. Und moderne Unternehmen, die reporten und schließen seit Jahren ihren Gender Pay Gap oder versuchen es zumindest. Und sich damit abheben zu können, das ist auch ein Wettbewerbsvorteil beim Umwerben von gefragten Fachkräften. Und bei anderen Unternehmen ist erstmal das Fundament wichtig. Also da muss zuerst die Datenbasis jetzt geschaffen werden, beispielsweise durch die Einführung von Employee Central als Stammdatensystem, die Bereinigung der Jobarchitektur oder das erste Grading. Und ich sehe das in den letzten Jahren jetzt auch an einer steigenden Anzahl von Nachfragen für Compensation-Modul-Implementierungen in SuccessFactors. Viele haben diese Basis für transparentere Gehaltsprozesse bereits gelegt und möchten nun die nächsten Schritte gehen.
Jetzt sind wir sehr allgemein eingestiegen und jetzt wollen wir tatsächlich mal in die Tiefe gehen und in die einzelnen SAP SuccessFactors Module reinschauen. Betrifft natürlich alle Kunden, die SAP SuccessFactors, die Suite, die gesamte im Einsatz haben, beziehungsweise halt auch einzelne Module, denn wir gehen jetzt Modul für Modul durch. Vielleicht bevor wir wirklich in die einzelnen Module reingehen, einmal die gesamtheitliche Frage. Anni, welche Module sind denn jetzt in SAP SuccessFactors wirklich betroffen? Kannst du uns da vielleicht einen kurzen Überblick geben, wo genauer hingeschaut werden sollte?
Gerne. Also dazu stellen wir uns dann jetzt gedanklich so diesen klassischen Employee Lifecycle von Hire to Retire vor. Und da betrachten wir dann jetzt die Module Employee Central, Recruiting, Compensation und Reporting.
Dann lass uns doch direkt mit Employee Central starten. Das ist ja das Herzstück aller HR-Core-Themen. Was würdest du sagen, was ist das absolute Mindestgepäck auf der Journey, das Unternehmen jetzt hier einpacken sollten?
Es sollte durch Employee Central als Stammdatensystem eine konsistente Datenbasis und ein Rahmen für alle Folgeprozesse geschaffen werden. Die Strukturierung hier von Jobfamilien, Leveln und Rollen zu einer soliden Jobarchitektur bildet den Rahmen und das Grading-Modell und Gehaltsbänder erleichtern dann die Vergleichbarkeit, zum Beispiel über Benchmarks. In SuccessFactors sprechen wir hier von zwei Standard-Benchmarks im System, das Compa-Ratio und die Range-Penetration, also die Lage zum Mittelpunkt des Gehaltsbandes und die relative Lage auf dem Gehaltsband. Zudem werden in Employee Central Entgeltstufendaten gespeichert und exportierbar gemacht und vollständige und konsistente Mitarbeiterdaten dort sichern dann die Datenqualität und bilden die Grundlage für das Reporting und andere Module.
Jetzt kamen ja einige neue Releases im H1 2026 SAP SuccessFactors Release und da waren ja auch einige speziell für die Entgelttransparenz relevant. Kannst du uns da vielleicht noch einen kleinen Überblick geben, was da so drinnen war?
Ja, es kann jetzt ein sogenanntes Pay Transparency Statement aufgesetzt werden, welches den Mitarbeitenden im Self-Service einen Abruf ihrer persönlichen Gehaltsdaten sowie der Durchschnittsvergütung nach Geschlecht und Gehaltsbestandteilen ausgibt. Hierfür müssen dann aber vorher zwei neue MDF-Objekte, die nennen sich Work Category Pay Snapshot und Employee Pay Snapshot, angelegt werden. Und in diesen erfolgt dann die Speicherung und Verwaltung der Vergleichs- und Mitarbeiterdaten. Dann kann man über Generate Document Transparenzinfos erstellen. Auch hier steht und fällt alles weiterhin damit, dass man vorher Gruppen gleichartiger Stellen in Work Categories zusammenfasst und Werte hinterlegt hat und für jeden Mitarbeitenden einen Snapshot Record der Gehaltsdaten angelegt hat. Dieser Snapshot von den Mitarbeiterdaten muss derzeit noch über CFSV importiert werden und aktuell gehalten werden dann natürlich. Also Fazit, gut, dass es diese Möglichkeit zum Abrufen der Pay Transparency Informationen in EC für Mitarbeitende im Self-Service oder im Admin-Service jetzt gibt. Jedoch ist es noch etwas umständlich aufzusetzen, die Datenbasis muss vorhanden sein und es sollte vermutlich dann zukünftig über Ableitung der Informationen durch Business-Regeln erfolgen. Hier gibt es in den kommenden Releases Verbesserungsspielraum oder man baut natürlich eine kundenspezifische Lösung, so ähnlich, außerhalb von diesem Standard, der jetzt kam im Release, auf bestehenden Daten auf.
Ich würde ganz gerne nochmal auf das Thema Jobarchitektur eingehen. Du hast ja auch gesagt, das ist ja eigentlich die Basis für die weitere Implementierung, ne, dass man quasi seine Jobfamilienstellen eingewertet hat und dann auch natürlich systemisch abgebildet hat. Das erfolgt ja dann SuccessFactors über den Job-Profile-Builder. Aus deiner Erfahrung, wie aufwendig ist denn dieser Aufbau und Abbildung, technische Abbildung einer sauberen Jobarchitektur in SuccessFactors?
Die Frage beantworte ich gerne. Es ist eine sehr häufige Frage von den Kunden und die ist auch tatsächlich schwer zu beantworten, aber ich versuche es mal in der Ausführung. Also der Aufbau von einer Jobarchitektur in SAP SuccessFactors ist weniger ein Systemprojekt als vielmehr ein HR-Transformations- und Governance-Thema. Also der Aufwand hängt stark davon ab, wie klar Rollen, Stellen und Karrierelevel bereits definiert sind. Historisch gewachsene und länderübergreifende übergreifend unterschiedliche Jobtitel machen natürlich dann auch eine Harmonisierung oft zusätzlich komplex. Ein häufiger Fehler ist, direkt mit der Systemkonfiguration zu starten. Sind Jobtitel, Level, Strukturen oder Rollendefinitionen nicht einheitlich bereits im Unternehmen etabliert und festgelegt, entstehen dann halt später Probleme in den Modulen Recruiting, Vergütung und Talentmanagement und auch als auch im Reporting, weshalb es hier immer ganz wichtig ist, eine saubere Datenqualität von Grund auf aufzubauen. Wichtig ist zudem, nicht zu granular zu starten, da eine zu detaillierte Architektur nämlich sehr schwer pflegbar ist am Ende. Man sollte mit der Governance von Anfang an starten und auch diese mitdenken und frühzeitig dann auch Fragen beantworten, wie beispielsweise, wer darf neue Jobs anlegen, wer genehmigt Änderungen, wie werden Länderanforderungen vielleicht auch mit berücksichtigt, wie werden Recruiting, Compensation und Learning, diese Module mit angebunden und wie und wann wird auch die Architektur regelmäßig überprüft. Und ohne eine klare Governance veraltet die Jobarchitektur nämlich sehr schnell und dann leidet die Transparenz und auch die Datenqualität. Zu der Frage, wo sollten Unternehmen hinsichtlich diesem Thema starten? Zunächst ein klares Zielbild definieren, soll die Jobarchitektur für welche Module unterstützend eingesetzt werden, also im Recruiting, Vergütung, Karrierepfade, Skills oder Reporting. Anschließend empfiehlt sich dann ein Pilotbereich, um Struktur, Prozesse und die Governance dann auch zu testen und danach schrittweise auszurollen. Dieser Ansatz ist meistens erfolgreicher als ein Big Bang Rollout.
Ich wollte nur noch mal für mich kurz zusammenfassen. Das heißt, rein technisch ist es eigentlich gar nicht so komplex, aber es steht und fällt eben mit den Entscheidungen, okay, wer ist im Unternehmen überhaupt dafür verantwortlich, wer pflegt diese Daten, woher kommen diese Daten und wie kann ich denn sicherstellen, dass diese Jobarchitektur auch lebt und auch angepasst wird, damit die eben nicht veraltet, so damit alle anderen, die quasi drumherum ihr Konstrukt um diese Jobarchitektur aufbauen, damit die sich quasi auch darauf verlassen können. Ist das so richtig zusammengefasst?
Genau richtig. Und ich kann hier auch noch ein Praxisbeispiel von einem berichten, bei dem wir genau diesen Aufwand vielleicht noch mal ein bisschen tiefer veranschaulichen können. Wir hatten bei einem mittelständischen Familienunternehmen mit rund 1000 Mitarbeitern in Deutschland und 2300 Mitarbeitern weltweit eine strukturierte Jobarchitektur inklusive Stellenprofile und auch Skills eingeführt. Der Rollout erfolgte zunächst in einer Pilotgruppe und wird jetzt aktuell schrittweise erweitert. Parallel wurden hier auch beziehungsweise auch vorab Governance-Regeln und Workflows etabliert, die Führungskräfte auch aktiv in die Pflege der Stellenprofile auch mit einbinden. Und heute nutzt das Unternehmen die Jobarchitektur insbesondere auch die Verknüpfung zu den Skills für Mitarbeitergespräche und Steuerung von Entwicklungsmaßnahmen. Hier als Beispiel: Projektlaufzeit war ungefähr ein Jahr inklusive der Einführung von den Performance- und Goals-Prozessen. Also da kann ich einfach auch nochmal zusammengefasst sagen, es ist immer schwer einzuschätzen, wie hoch der Aufwand ist. Er ist aber schon mittel bis hoch, da die Datengrundlage geschafft werden muss, um eine saubere Datenqualität im System zu haben. Prozessharmonisierungen müssen stattfinden und die Governance muss auch sauber aufgesetzt sein. Also das Unternehmen sollte auf jeden Fall ein klares Zielbild mitbringen, am besten ein Pilotbereich, um das tragfähige Governance-Modell dann zu verproben. Also entscheidend ist, dass es kein einmaliges Projekt ist, eine Jobarchitektur aufzubauen, sondern es ist wirklich ein kontinuierlicher Prozess und ist deswegen schon mittel- bis mit hohem Aufwand verbunden.
Man merkt es auch von dem, was du alles berichtet hast oder was ihr berichtet habt, dass es gerade, wenn man auf das Modul Employee Essential schaut, tatsächlich nicht so einfach ist, da wirklich Modul für Modul einzeln zu betrachten, sondern das Ganze ja wirklich modulübergreifend gedacht werden muss, damit man dann auch alles abgedeckt hat. Für EC waren das jetzt sehr viele Einblicke, die wir da schon bekommen haben. Ich würde sagen, lasst uns jetzt weiterschauen Richtung SAP SuccessFactors Recruiting bzw. Smart Recruiters. Ist ja die neue Go-Forward-Lösung für Recruiting der SAP. Heißt, wir gucken uns beides an, da ja viele Unternehmen tatsächlich SuccessFactors Recruiting im Einsatz haben und auch noch ein paar Jahre nutzen werden. Aber natürlich auch das SAP SuccessFactors Smart Recruiters Thema natürlich jetzt immer relevanter wird. Und es ist ja tatsächlich so, dass die Richtlinie Unternehmen wirklich im ersten Kontakt mit Kandidaten bereits betrifft. Und ja, was muss in SuccessFactors Recruiting jetzt konkret passieren?
Ja, da kann ich was beitragen. Recruiting ist ja eines meiner Steckenpferde. Ein Punkt, der häufig missverstanden wird, ist, die Richtlinie schreibt jetzt nicht vor, dass künftig jede Stellenanzeige, die draußen ist, eine Gehaltsspanne enthalten muss. Das ist nach wie vor ein verbreiteter Mythos, sondern Bewerbende müssen spätestens vor dem ersten Vorstellungsgespräch wissen, mit welchem Einstiegsgehalt oder mit welcher Gehaltsspanne sie rechnen können. Das heißt, die Veröffentlichung auf der Stellenanzeige ist eine Option. Die wird aktuell noch relativ selten genutzt. Es gibt Länder außerhalb von Deutschland, Österreich, die machen das schon seit längerem. In Deutschland gibt es auch Studien zu, ist es aktuell noch nicht so verbreitet, das da anzugeben. Aber wie gesagt, das ist eine Möglichkeit. Was man auch machen kann natürlich ist, statt das in der Stellenanzeige zu platzieren, man kann natürlich auch auf anderem technischen Weg den Bewerbenden, nachdem er sich beworben hat, informieren. Ich muss es halt nur irgendwie dokumentieren. Das kann zum Beispiel irgendeine automatische Korrespondenz sein, es kann eine Korrespondenz sein, wenn ich zum Interview einlade. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wollte nur noch mal sagen, dass es nicht zwingend auf der Stellenanzeige abgebildet werden muss, was natürlich sich dann erübrigt ist. Viele Unternehmen, wenn sie wenn der Kandidat Bewerbungsfelder ausfüllt, ne, wenn er sich bewirbt in der Online-Maske, wird jetzt oftmals gefragt zum Gehaltswunsch, ne, was möchte man gern verdienen. Das A erübrigt sich ja ein Stück weit, ne, weil ich werde ja informiert. Das heißt, das muss ich nicht mehr fragen und sollte es auch nicht mehr fragen. Das ist ein bisschen eine rechtliche Grauzone. Das heißt, das sollte man natürlich auch nochmal überprüfen, inwiefern man die Bewerberfelder dort anpassen muss. Und aus technischer Sicht ist das jetzt gar keine große Herausforderung. Sowohl SuccessFactors Recruiting als auch Smart Recruiters bringen Standardfelder mit für Gehaltsangaben, die man nutzen kann und die kann man dann auch ausspielen auf der Stellenanzeige, wenn man das möchte, oder eben in Korrespondenzen verwenden. Und aus meiner Sicht viel wichtiger ist dann, den eigenen Recruiting-Prozess einfach nochmal unter die Lupe zu nehmen. Gibt es noch Bewerbungsformulare oder Screening-Fragen, wo ich nach dem aktuellen Gehalt frage zum Beispiel? Oder gibt es irgendwelche Interview-Guides, die dann dadurch jetzt veraltet sind, die ja meistens irgendwo abliegen? Oder irgendwelche Trainings von Führungskräften rund um das Thema Interviews, müssen die angepasst werden, dass man einfach da nochmal das komplett sich anschaut. Sprich, am Ende ist die Technik gar nicht der schwierigste Teil, sondern klar, es gibt Standardfelder, aber wie ist der Prozess, wie diese Standardfelder gefüllt werden? Habe ich da irgendeinen Automatismus? Wie integriere ich das in Gehaltsbänder, eben die im EC hinterlegt sind? Da muss man natürlich schon nochmal gucken, je nachdem, wie man das Thema abgebildet hat, um das vielleicht ein bisschen zu automatisieren.
Aber das ist doch sehr schön für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zu hören, dass tatsächlich der Aufwand sich gerade im Recruiting-Modul in Grenzen hält, einfach eben dieser Tipp, wirklich ganzheitlich zu denken und einmal den Rundumblick auf alles zu haben, ob man auch an alles gedacht hat. Dann lasst uns doch jetzt direkt weiterschauen in das Thema Compensation Management. Anni, ist ja so deine Expertise. Von daher würde ich die Frage gerne an dich stellen. Der Vergütungsprozess ist ja so das Herzstück des Entgelttransparenz-Themas. Ja, was müssen Unternehmen jetzt in SAP SuccessFactors Compensation sicherstellen?
In Compensation, da läuft jetzt die Vorarbeit aus den anderen Modulen natürlich zusammen. Also wenn vorher eine gute Datenbasis geschaffen wurde, dann werden in Compensation abgebildete Vergütungsprozesse nachvollziehbar und transparent und können dadurch dann natürlich Führungskräfte unterstützen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Also wenn vorher Gehaltsstufen und Gehaltsbänder implementiert wurden, dann können in Compensation zum Beispiel diese Vergleichswerte, von denen wir vorhin gesprochen haben, wie die relative Lage zum Mittelpunkt des Bandes oder die relative Lage auf dem Band, angezeigt werden und unterstützen damit den Vergütungsprozess. Unternehmen nutzen häufig eines dieser beiden Vergleichswerte. Und aufbauend auf den Gehaltsbändern und Ergebnissen aus dem Performance-Prozess können zum Beispiel Richtlinien für Gehaltsvorschläge für die Führungskräfte erstellt werden, in welchem Bereich sich Erhöhungen befinden sollten oder könnten. Auch externe Marktdaten können hier zur Orientierung mit in den Vergütungsprozess einfließen und eingebunden werden. Und es können zum Beispiel Begründungen für Gehaltsentscheidungen, also das ist ja auch immer wichtig, dass das transparent ist, warum wurden die Entscheidungen getroffen, das kann direkt im Prozess mit dokumentiert werden.
Ah, okay. Und bezüglich, haben wir ja auch kurz drüber gesprochen, schon dem ganzen Thema Gender Pay Gap, gibt es da eine explizite Funktion dann in diesem Compensation Modul? Das heißt, zeigt da das System da konkret schon was an oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also leider standardmäßig gibt es im Compensation Modul noch keine explizite Unterstützung zur Schließung des Gender Pay Gap, aber trotzdem kann man natürlich bereits heute durch Custom-Erweiterung der Vergütungsvorlagen eine toolgestützte Annäherung für Equal Pay-Empfehlungen erhalten. Ein Beispiel hierfür findet sich zum Beispiel in einem SAP-Blog, den wir dann auch gerne in den Shownotes für die Zuhörer verlinken werden. Und für die dort vorgestellte Custom-Lösung zur Gender Pay Gap-Empfehlung in SF Compensation benötigt man im Vergütungsformular natürlich die Basisdaten, also wie das aktuelle Gehalt. Und in diesem Beispiel wird als determinierender Faktor dann das Vergleichsgehalt des Pay Grades benutzt. Also das ganz bewusst einfach gehalten, kann man in der Praxis dann natürlich um weitere Faktoren erweitern. Man ergänzt dann quasi in dem Vergütungsprozess eine Spalte mit dem Vollzeitdurchschnittsgehalt der Männer pro Pay Grade und kann dann daraus den individuellen Gender Pay Gap in Betrag und Prozent berechnen. Und dann kann man natürlich entsprechende Handlungsempfehlungen geben. Also zum Beispiel durch eine Validierung, da muss jetzt geprüft werden, da ist der Pay Gap größer 5% und kann dafür dann natürlich auch noch ein gesondertes Budget für diese Gender Pay Gap Anpassungen anlegen. Auf der Product Roadmap jetzt für das zweite Release in 2026 ist der sogenannte Pay Equity Agent angekündigt und der soll künftig dann auch proaktiv Gehaltsunterschiede in der Organisation aufzeigen und AI-getriebene Insights geben. Also es bleibt spannend, hier wird viel weiterentwickelt.
Ja, viel Bewegung drin auf jeden Fall in dem Thema. Und wie schaut es dann aus irgendwann, ne, wenn ich jetzt Vergütung geplant habe, will ich Vergütungsanpassungen auch Mitarbeitenden kommunizieren? Wie spielt es damit rein? Das heißt, wie kann ich das machen? Wie kann ich dann quasi diesen Transparenzgedanken auch Mitarbeitenden kommunizieren?
Also das gibt es schon länger und zwar ist es möglich durch sogenannte Vergütungs- und Bonusschreiben im Compensation-Modul. Da kann man quasi alle Erhöhungen und Anpassungen aus dem jährlichen Vergütungsprozessen den Mitarbeitenden und Vorgesetzten im Self-Service abrufbar und transparent machen.
Wunderbar, dann sind wir, glaube ich, mit Compensation soweit durch, wenn es nichts weiteres zu ergänzen gibt. Kommen wir schon zu den letzten Modulen und zwar zum Thema Reporting und People Intelligence. Sandra, da würde ich wieder auf dich zukommen. Was können Unternehmen denn heute schon out of the box in SuccessFactors nutzen, um dann wirklich im Bereich Reporting und auch People Intelligence den Entgelttransparenzrichtlinien gerecht zu werden?
Wichtige Frage, weil genau hier schließt sich dann der Kreis zwischen den Daten und am Ende wirklich die Transparenz, um dann Entscheidungen treffen zu können. Out of the box gibt es aktuell schon einige Story Reports von SAP, die ausgeliefert werden, wie zum Beispiel der Gender Pay Gap Report. Hier liegt der Schwerpunkt speziell auf die Analyse geschlechtsspezifischer Vergütungsunterschiede, wie Filter nach Geschlecht, nach Business Unit, Abteilung, Job Title, Pay Grade, Alter oder auch Betriebszugehörigkeiten. Und man kann durch bestimmte Metriken das durchschnittliche Gehalt, medianes Jahresgehalt, quartile Verteilung jeweils das nach Geschlechtern aufschlüsseln. Ein weiterer Out-of-the-Box-Report wäre zum Beispiel die Pay Range List. In dieser Story werden Gehaltsbänder der Mitarbeitenden zeigt auf Basis des Gehaltsgrades, also des Paygrades, beispielsweise auch gegliedert nach geografischen Standorten oder Unternehmenszugehörigkeiten. Und neben den grundlegenden Informationen zum Gehaltsband wie Mindestgehalt, Mittelwert oder Maximalgehalt werden auch die jeweiligen Währungen sowie auch Vergütungsfrequenzen dargestellt. Es gibt auch noch weitere Out-of-the-Box Reports, die Comparatio oder Range Penetration ausgeben können. Das Gute bei diesen Standard-Out-of-the-Box-Reports ist, dass man die auch kundenspezifisch auf die eigenen Bedürfnisse im Unternehmen anpassen kann. Ganz neu, jetzt seit dem ersten Halbjahr 26, sind Insights über People Intelligence. Das sind eine Art Dashboards, die basierend auf der Technologie von der SAP Business Data Cloud einmal ausgespielt werden können. Die sind in SuccessFactors so weit integriert, dass man sie über Joule abrufen kann oder auch direkt über eine Verlinkung. Also man muss hier nicht irgendwo in die Business Data Cloud abspringen, sondern kann direkt über die UI-Oberfläche von SuccessFactors auf diese People Intelligence Dashboards springen. Hier ganz interessant für diese Transparenzrichtlinie ist die EU Pay Transparency Insights. Man hat hier die Identifikation von Ausreißern, also Über- und Unterzahlungen aufgeführt, eine strukturierte Gesamtübersicht für Meldepflichten, die Visualisierung und Verteilung nach Quartilen und auch tatsächliche versus prognostizierte Gehalt pro Geschlecht. Also das ist auf jeden Fall ein Dashboard, was sehr hilfreich ist, und auch hier besteht die Möglichkeit, das kundenspezifisch dann auch nochmal auszubauen. Hinsichtlich Compensation Planning gibt es auch schon Insights, die beispielsweise zentrale Vergütungsmanagement, einheitliche Sicht auf Gehälter, Boni, Anpassung für bessere Planung und Budgetkontrolle und Entscheidungen mitbringt, die Lohngleichheit und Wettbewerbsfähigkeit. Man kann Vergütungsunterschiede identifizieren und das unterstützt dann faire sowie marktgerechte Gehaltsstrukturen. Dann haben wir noch transparent, welche Mitarbeitenden für welche Gehaltserhöhungen, Boni oder Beförderungen in Frage kommen, und hinsichtlich Transparenz und Compliance, die Vergütungsentscheidungen, die dokumentiert sind, kann man nochmal Transparenz aufbereiten, und das unterstützt dann auch Audit- und Compliance-Anforderungen. Zuletzt gibt es auch noch Reward und Recognition Insights. Das schafft Transparenz über die Nutzung und Verteilung von Prämien und Anerkennungsprogrammen und hilft dabei, deren Wirkung auf Motivation und Mitarbeiterbindung zu bewerten. Also bezüglich diesen People Intelligence Insights ist die SAP auch weiter im Ausbau. Da sind wir auch ganz gespannt, was da in nächster Zeit noch kommt und wie das die Unternehmen da noch unterstützen kann.
Und man merkt, also was du jetzt alles gerade erzählt hast, was da alles schon möglich ist und wie wahnsinnig viel man tatsächlich jetzt schon machen kann und was out of the box schon zur Verfügung steht und was der Standard schon bietet. Also das Thema hat auch in der SF-Welt wirklich eine hohe Priorität, so wie das klingt. Vielleicht kannst du jetzt nochmal abschließend sagen, wenn jetzt Unternehmen wirklich morgen mit SuccessFactors Recruiting starten wollen im Reporting-Bereich, was wäre so der erste Schritt? Was ist da so eure Praxiserfahrung? Wo starten dann Kunden? Weil es war sehr, sehr viel Input, aber vielleicht kann man da einfach nochmal den Hinweis geben, womit am besten gestartet werden kann.
Sehr gerne. Also meine Empfehlung wäre hier zunächst einen ehrlichen Blick auf die Datenbasis zu werfen, bevor man über komplexe Analysen oder auch People Intelligence nachdenkt. Sollte auf jeden Fall geprüft werden, ob die relevanten Stammdaten überhaupt vollständig und auch belastbar vorhanden sind im System. Dazu gehören dann auch natürlich Jobgrades, Paygrades bzw. Gehaltsbänder sowie auch Geschlechterinformationen im Employee Central. Im nächsten Schritt würde ich den Standard Report zur Entgelttransparenz erstmal nutzen, um schnell eine erste Standortbestimmung vorzunehmen. Und damit lässt sich dann relativ einfach und schnell auch erkennen, wo bereits aussagekräftige Daten vorliegen und an welchen Stellen noch Lücken bestehen. Diese Lücken sollten natürlich dann auch nicht ignoriert werden, sondern es sollte ein klarer Projektauftrag vorgenommen werden. In vielen Projekten sehen wir nämlich, dass fehlende oder uneinheitlich gepflegte Daten die größte Herausforderung darstellen. Deswegen die Empfehlung, erst wenn das Datenfundament steht und geschaffen ist, lohnt sich der nächste Schritt in Richtung erweiterter Analysen, kundenspezifische Reporting-Anpassung oder auch dann People Intelligence. Denn die Datenqualität ist eben das Ergebnis. Wenn das am Ende gut ist, dann ist der Report gut und kann das Unternehmen perfekt unterstützen.
Super, danke dir dafür. Das war jetzt wirklich, dadurch, dass wir einmal an diesem Employee Lifecycle uns entlang gehangelt haben, wirklich sehr umfangreich und auch dadurch vielfältiger Input. Und da ist ja schon einiges geboten und auch natürlich für Unternehmen einiges zu tun. Langsam neigen wir uns auch schon dem Ende entgegen von unserem Podcast. Daher würde ich einfach nochmal den Versuch wagen, eines kleinen Mini-Summaries. Von daher, Anni, vielleicht an dich die Frage, wenn du unseren Hörerinnen und Hörern drei wichtige Sofortmaßnahmen mitgeben müsstest, welche wären das zusammenfassend aus deiner Sicht?
Ja, also für SuccessFactors, Kunden und Kundinnen sind die Top 3 Sofortmaßnahmen aus meiner Sicht. Erstens, das Datenfundament zu prüfen, also worüber wir gesprochen haben, Jobarchitektur, Paygrades und Gehaltsspannen in Employee Central prüfen und gegebenenfalls aktualisieren. Zweitens, Standard-Reports aktivieren, wie den Gender Pay Gap Report. Also jetzt die Baseline erheben und das wird dann natürlich Pflicht für das Reporting 2027 werden. Und drittens den Recruiting-Prozess anpassen, also entweder Gehaltsangaben in den Stellenanzeigen oder die Nutzung von Korrespondenzen.
Danke, Anni, das war doch eine wunderbare Zusammenfassung. Und somit würde ich auch abschließend sagen, das war unsere P78 Pay Transparency Journey. Vielen, vielen Dank euch beiden, beziehungsweise euch dreien, für den tollen Input über die Module hinweg. Wir hoffen jetzt, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wirklich viel Konkretes mitnehmen können. Also ich konnte sehr viel Konkretes mitnehmen und dass jeder jetzt ungefähr weiß, an welchen Stellschrauben in der SAP SuccessFactors Landschaft gedreht werden kann. Wenn ihr Fragen habt, einen Check eurer aktuellen SuccessFactors Konfiguration wünscht, kommen Sie einfach jederzeit gerne auf uns zu. Eine wichtige Info vielleicht auch noch an der Stelle. Podcast ist sehr schön, sich anzuhören, aber gegebenenfalls will der ein oder andere sich das Ganze auch nochmal in den Modulen anschauen. Wir werden auch im Oktober dazu noch ein Webinar halten, das gleichermaßen den Titel P78 Pay Transparency Journey haben wird. Und das werden wir auch in den Shownotes verlinken. Da freuen wir uns, Sie natürlich auch mit dabei zu haben. Da können Sie sich gerne anmelden.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für die tolle Folge. Ich freue mich dann auf die nächste Folge.
Das war der HR IT Talk. Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und folgt uns auf LinkedIn oder Instagram.